Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
In nicht mal 4 Wochen ist die Handball-Bundesliga-Saison zu Ende. Doch es sind noch einige Entscheidungen zu treffen. Unter anderem wissen wir noch nicht, wer deutscher Meister wird. Die Rhein-Neckar-Löwen sind im Moment in der Führungsposition, aber auch sie haben noch 1-2 schwere Spiele vor sich. Die SG Flensburg-Handewitt hat gestern dafür gesorgt, dass sie dran geblieben ist auf Platz 2 hier in der Bundesliga mit einem Auswärtssieg in Kiel. Darüber und über die anderen 4 Spiele von gestern spreche ich jetzt mit unserem Handball-Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Andreas.
Ich habe schon gesagt, die SG Flensburg-Handewitt ist gestern mit einem Sieg in Kiel dran geblieben. Für die Kieler scheint es jetzt nicht mehr um Platz 4 zu gehen. Sie haben 6 Punkte Rückstand, 6 Minuspunkte Rückstand auf die Füchse Berlin. Für die SG Flensburg-Handewitt ist eine ganz kleine Minichance auf die Meisterschaft erhalten geblieben.
Ja, genau. Es war für beide ein wichtiges Spiel, weil es, wie gesagt, um diese beiden Plätze noch halt geht. Und auch gerade für Flensburg ist auch sicher, wenn sie vielleicht nicht mehr an die Löwen rankommen sollten, dass sie zumindest Platz 2 absichern für die sichere Champions-League-Qualifikation. Und das haben sie gestern wirklich sehr, sehr gut gespielt über die ganze Partie, haben immer sehr souverän gewirkt, eine gute Abwehr hingestellt, auch war wirklich ein sehr körperbetontes Spiel. Man hat es gemerkt, es ist Nordderby, waren noch einige Spieler auf Seiten der Flensburger mit dabei, die zum letzten Mal Nordderby spielen, zum Beispiel Matthias Andersson, der vor dem Spiel sogar noch geehrt wurde von den Kielern, der wird jetzt wieder in die Heimat zurückgehen. Auch ein Thomas Mogensen war sehr motiviert, 4 Tore geworfen, am Ende auch sein letztes Derby dort gewesen. Bisschen schade war es für Jakob Heinl, der nach knapp 20 Minuten raus musste. Auch für ihn war es ein letztes Nordderby. Er wird auch die SG Flensburg-Handewitt verlassen. Und die Kieler haben wirklich gut versucht gegenzuhalten, aber die Flensburger waren immer das Tickchen schneller, ein bisschen konsequenter, hatten auch am Ende den besseren Torhüter hinten drin mit Matthias Andersson. 11 Paradenquote von 31%, während Andi Wolf über ein ganzes Spiel gesehen 9 Paraden hat eine Quote von 26%. Niklas Landin, der noch aufgrund von 10 Problemen noch etwas draußen saß, kam rein, hatte 4 Bälle, die auf Tor kamen, konnte einen 7 Meter halten. Und ein bisschen was machen, aber war halt, wie gesagt, durch den Zeh ein bisschen lediert. Deswegen hat man gesagt, geht man kein Risiko dort ein. Aber Anni Wolf hat das eigentlich gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat die SG das weiter gut gespielt, hatte dann eine Phase, wo dann etwas schwächer gewesen sind, wo Kiel rangekommen sind, aber nicht zum Ausgleich werfen konnten, beziehungsweise auf ein Tor ranzukommen. Da hat die SG wirklich wieder sehr gut gespielt, sehr souverän agiert. Rasmus Lauge-Schmidt wirklich sehr, sehr stark gewesen. 6 Tore bei 6 Versuchen auf der Gegenseite. Patrick Winczek mit 6 Toren besser Werfer gewesen, der ja kurz rausgehen musste aufgrund einer Verletzung. Er war umgeknickt gewesen, aber 3 Minuten später stand er schon wieder auf dem Spielfeld. Also der Mann ist unverwüstlich und hat sein Bestes gegeben. Am Ende hat es da nicht gereicht für die Kieler. Für die ist es jetzt wirklich sehr, sehr schwer, mit Platz 4 zu holen. Platz 4 würde dazu zu berechtigen, im ERF Cup zu starten. Und wenn sie das nicht hinkriegen, würde eine 24 Jahre lange Strecke von internationalem Geschäft in Kiel zu Ende gehen. Und das wäre für diese Mannschaft, für diesen Verein ein enormer Schlag. Vor allem finanzieller Natur, aber auch natürlich vom Prestige her, wenn sie es wirklich nicht schaffen sollten. Es ist zwar noch einiges zu spielen bis dahin, zumal auch die Füchse noch 2 Spiele weniger haben als die Kieler, aber es wäre schon ein Riesenverlust und noch ein Riesenschlag für diesen Verein, wenn sie es wirklich nicht schaffen sollten, ins internationale Geschäft dieses Jahr oder nächstes Jahr.
Ja, die Kieler insgesamt mit einer etwas verkorksten Saison, die SG Flensburg-Handewitt, wir haben es gesagt, sie hat ihre kleine Mini-Chance behalten, allerdings sie haben selbst nur noch 3 Spiele. Die Rhein-Neckar-Löwen nur noch 5 Spiele vor sich, darunter nur noch 1, wo man sagen könnte, okay, da könnte es vielleicht eine Überraschung geben bei den Füchsen Berlin jetzt am Sonntag. So richtig eine Chance besteht wohl nicht mehr, oder?
Nein, normalerweise nicht. Also gerade wenn man das Spiel auf der Löwen, wo wir gleich auch mit sicher drauf kommen werden, das Spiel gesehen hat, da sollte da nichts passieren. Sie haben sie jetzt den Pokal gesichert, das wird nochmal extra Motivation geben, dass sie diesen Fluch endlich besiegt haben und unter normalen Umständen würden sie dieses nicht mehr verlieren. Also Magdeburg hätte man vielleicht noch sagen können, okay, da können sie vielleicht nochmal verlieren, aber nachdem sie auch so zerstört haben im Pokal-Halbfinale, war dort auch nicht mitzurechnen. Also von daher, die Löwen sind für mich schon eigentlich der deutsche Meister. Es ist zwar rechnerisch noch möglich, dass sie es nicht schaffen, aber gefühlt sind sie schon seit mehreren Wochen deutscher Meister.
Die Rhein-Neckar-Löwen haben, und da können wir jetzt das zweite Mal die Spitzenspiel-Hupe drücken von gestern, neben Kiel und Flensburg-Handewitt, haben gegen den SC Magdeburg gespielt. Du hast es gerade gesagt, 34-29 heißt es am Ende für die Rhein-Neckar-Löwen, 5 Spiele nur noch vor ihnen. Sie haben 4 Minuspunkte Vorsprung. Sie haben nur noch ein wirklich schwieriges Spiel gegen die Füchse Berlin. Ja, für die Rhein-Neckar-Löwen läuft alles.
Genau, für sie läuft alles, wie sie es haben wollen. Sie haben auch gestern wieder sehr, sehr gut spielen können und haben ihre unglaubliche Heimspielserie fortsetzen können. Insgesamt haben sie seit 28 Heimspielen in der Bundesliga nicht mehr verloren. Und auch die SC Magdeburg musste das erfahren. Sie haben gut mithalten können, haben auf jeden Fall besser agieren können als noch im Final Four in Hamburg war, haben sehr gut mithalten können, gerade in den ersten 15 Minuten, wo sie ja schon in Hamburg das Spiel verloren hatten, weil sie sehr lange gespielt haben und auch sehr geduldig gespielt haben. So haben sich immer dann ihre Lücken gefunden und haben sich dann ja gut mithalten können, konnten sogar teilweise in Führung gehen, aber sich nicht großartig absetzen, weil sie einfach kein Torhüter haben. Und das war schon in Hamburg so, das war auch in diesem Mal der Fall. Wenn man mal anguckt, die beiden Torhüter von der SC Magdeburg, Yannick Green, 6 Paraden, eine Quote von 18%, Dario Quenstedt eine Parade bei einer Quote von 14%. Ja, und die gegenüber Andreas Palicka, 13 Paradenquote von 38%. Das ist dann schon der große Unterschied, wenn die Torhüter nicht reinkommen und vielleicht mal ein paar Bälle halten können, während ja man vorne ein bisschen verzweifelt, auch an den Torhüter Andreas Palicka, der da wirklich einige starke Bälle weggenommen hat. Und mit seiner Einwechslung wurde es noch in Richtung der Löwen klarer, die sich dann wirklich absetzen konnten, Tor um Tor. Was sogar sehr, sehr deutlich geführt hat mit 5-6 Toren und am Ende den Sieg sich klar sichern konnten, weil sie die bessere Mannschaft waren, weil sie einen sehr, sehr starken Kim Hector Durier hatten mit 9 Treffern, der sowohl im Angriff sehr gut gewesen ist, aber auch in der Abwehr wirklich ein enorm wichtiger Faktor für diese Mannschaft ist, immer wieder 1-gegen-1 Duelle gewonnen hat gegen die Magdeburger und das ist auch eine große Stärke von ihm. Das wird man nächste Saison vermissen, weil Kim Hector Durier diese Mannschaft ja verlassen wird, aber trotzdem, es ist ein sehr wichtiger Faktor gewesen jetzt, um hier sich die deutsche Meisterschaft zum dritten Mal in Folge zu sichern und auch wenn man sieht, auf Magdeburger Seite, Marco Besiak 6 Tore, Michael Damgard 6 Tore, die beiden waren die besten Werfer dort. Sie haben sich versucht, die Magdeburger, sie haben besser gespielt als in Hamburg, aber gegen diese Löwen ist im Moment kein Kraut gewachsen. Dafür sind sie einfach viel zu stark und auch viel zu souverän in ihren Aktionen und haben einfach ein überragendes Torhüter-Duo. Für mich das Beste der Welt im Moment mit Andreas Palicka und Mikkel Appelgren, weil wenn einer mal nicht da ist von den beiden, ist der andere voll da und macht 30%, 35% mal eben locker daher. Also von daher, diese Mannschaft ist wirklich sehr, sehr komplett. Und haben jetzt die Chance, sich den zweiten Titel, sich das Double zu sichern dieses Jahr.
Ja, also die Rhein-Neckar Löwen sind auf dem Weg zur Meisterschaft, wohl unaufhaltbar. Der THW Kiel verliert zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt und wird vielleicht das internationale Geschäft verpassen. So wie es aussieht, ist es relativ sicher. Wir haben allerdings auch noch ein paar Entscheidungen in der unteren Tabellenhälfte. Unter anderem geht es da ja um den Abstieg. Und da geht es sehr, sehr eng zu zwischen Gummersbach, den Eulen Ludwigshafen, der TuS Nettelstedt-Lübbecke und dem TV Hüttenberg. Und einige haben davon gestern schon gespielt. Und das ist unter anderem die TuS Nettelstedt-Lübbecke. Die hat gegen den SC Leipzig mit 17-22 verloren. Da sieht's im Moment auch nicht gut aus für die Lübbecke.
Nee, auf keinen Fall. Gerade die erste Halbzeit war offensiv doch sehr, sehr schwach. Nur 6 Tore vor heimischem Publikum zu werfen, das spricht nicht dafür, dass es wirklich sehr, sehr gut läuft in dieser Mannschaft. Sie haben wirklich sich dann in der zweiten Halbzeit steigern können, nachdem sie aber dort auch teilweise wirklich sehr, sehr hoch zurückgelegen haben und zum Beispiel nach 19-9 schon sehr, sehr weit weg waren. Deswegen täuscht ein bisschen der Endstand vom 17-22 darüber hinweg, wie klar dieses Spiel eigentlich gewesen ist. Die Leipziger haben das wirklich sehr, sehr stark spielen können, hatten eine bombastische Abwehr dort hingestellt und haben halt in 45 Minuten nur 9 Gegentore kassiert. Und das ist dann natürlich sehr, sehr stark gewesen von den Leipzigern, die auch einen guten Torhüter drin hatten. Mit Jens Wortmann 11 Paraden, eine Quote von 44% und dann noch Milos Putera, der für die 7 Meter reingekommen ist und 3 Mal eben parieren konnte. Das war schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor für diese Mannschaft, die dann auch in den Köpfen drinne waren, die beiden Torhüter von den Nettelstedt-Lübbeckern. Das hat man gemerkt. Nur dann zum Ende hin, wo die Leipziger so ein bisschen rausgenommen haben, kaum sie ran, konnten noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Das kann natürlich sehr, sehr wichtig sein mit Blick auf die nächsten Wochen, weil es kann durchaus passieren, dass es bei direktem Gleichstand der Punkte dann zu dem Torverhältnis kommen wird und da müssen die noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist noch nicht das Beste, wenn man das vergleicht mit den anderen zum Beispiel. Da, wenn man guckt, die Lübecker haben ein Torverhältnis von minus 124 und zum Beispiel Gummersbach hat von minus 107, also 17 Tore Unterschied dort. Die Eulen zum Beispiel sind sogar unter 100 Tore mit 99, also müssen die da noch ein bisschen dran arbeiten. Konnten das am Ende auch machen, aber insgesamt war das offensiv einfach zu wenig. Hatten ihren besten Werfer Lukas Girak mit 4 Toren, aber der hat auch 2-7 Meter verworfen, auch insgesamt 3 Fehlwürfe gehabt, während auf Seiten von Leipzig Philipp Weber mit 6 Treffern bester Werfer war, auch Allen Milosevic mit 5 Treffern. Wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor und somit konnten sich die Leipziger den ersten Auswärtssieg unter der Regie von Michael Biegler holen. Ganz wichtig mal für diese Mannschaft, die wirklich noch über 45 Minuten sehr, sehr gut gespielt hat. Das haben sie ja bisher nicht immer geschaffen können. Die letzten 15 Minuten kann man dann als Konzentrationsschwäche und vielleicht noch ein bisschen schonen rausnehmen, aber trotzdem, es war gut für diese Mannschaft jetzt zu sehen mit Leipzig, dass es ja noch unter der Woche einige Rumorereien gab, weil André Haber übernehmen wird ab 2020 und da schon vielleicht das Gerücht aufkam, dass sie vielleicht früher übernehmen könnte, je nachdem wie die Saison verläuft, aber das haben sie sich nicht von beeindrucken lassen, haben das ruhig zu Ende gespielt und haben sich den ersten Auswärtssieg dieses Jahr geholt.
Zwei Spiele haben wir noch hier in der DKB-Handball-Bundesliga von gestern Abend. Einmal der VfL Gummersbach, auch der kämpft noch um den Klassenerhalt und der hatte gestern gegen Frischhoff Göppingen überhaupt keine Chance. 16-24, obwohl es zur Halbzeit noch sehr, sehr eng aussah.
Ja, genau. Also Gummersbach hat wirklich gut mithalten können und hätten sogar eigentlich in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen, weil sie einen besseren Torhüter hatten und eigentlich davon hätten profitieren können. Aber es haben sie wieder nicht hingekriegt, weil sie einfach offensiv wirklich, ja, wirklich sehr, sehr schwach sind. Also das muss man sagen, man merkt dort bei dieser Mannschaft einfach an, die steckt im Abstiegskampf wirklich hinten drinne. Wenn man mal vergleicht, sie haben am Ende 16 Tore geworfen. Sie hatten aber auch im Angriff 16 technische Fehler, also genauso viele Bälle weggeworfen, wie sie Tore geworfen haben. Das ist schon wirklich ein Zeichen dafür, dass diese Mannschaft enorm verunsichert ist, obwohl sie eigentlich sich gut vorbereitet haben nach eigenen Aussagen, haben sie wirklich sich so viele Fehler wieder erlaubt. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig in einem Abstiegskampf, wenn du so ja, nervös agierst, wirklich Abspielfehler, die normalerweise nicht passieren dürften bei einer Mannschaft mit so einem Niveau. Merkt man einfach, dass es wirklich sehr, sehr viel Nervosität in dieser Mannschaft drin ist. Und die Göppinger haben das dann in der zweiten Halbzeit sehr gut ausnutzen können. Sind zwar auch immer wieder an einem guten Torhüter gescheitert auf Seiten der Gummersbacher mit Carsten Lichtern am Ende 13, Paradequote von 37%. Aber sie hatten halt nicht diese technischen Fehler. Und davon haben natürlich die Göppinger profitieren können, haben einige einfache Tempo-Gegenstoßtore werfen können am Ende. Und das ist schon wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen für diese Partie. Am Ende 5 Gegenstoßtore von den Göppinger. Da sind dann schon mal einige mehr dabei. Und am Ende hat Göpping das verdient gewonnen, weil sie besser waren, weil sie cooler agiert haben. Und bei Gummersbach, ja, da wird es wirklich sehr, sehr düster mittlerweile. Also das muss man so sagen, 16 verlorene Bälle vorne, das zieht sich schon in den letzten Wochen durch, dass gerade der Angriff das große Problempferd ist, weil 16 Tore, damit gewinnst du kein Spiel, damit gewinnst du keinen Pokal, gar nichts. Da muss mehr kommen, jetzt zumal, weil zwei sehr, sehr, sehr wichtige Spiele auch anstehen für diese Mannschaft, gegen Lübeck und gegen Hüttenberg. Und wenn sie diese beiden Spiele verlieren können, wird es dann im letzten Spiel gegen Hannover Burgdorf spielen. Und ob sie da gewinnen werden, mag ich zu bezweifeln. Wenn man dann mal sieht, die beiden Mannschaften würden dann gleichziehen von den Punkten her mit Gummersbach. Und dann wird das wirklich sehr, sehr spannend. Da wird das bangen bis zum Ende. Und das, glaube ich, wollen sie mit Sicherheit nicht im Oberbergischen, aber es kann passieren, weil diese Mannschaft offensiv wirklich so harmlos ist und so nervös ist, dass im Moment bei dem Gummersbach so gefühlt ja der Abstieg sehr, sehr nah ist. Und das will natürlich dem Verein und der aufgrund der Tradition natürlich sehr, sehr wehtun. Aber es scheint im Moment so ein bisschen unvermeidlich, weil die anderen Mannschaften, zum Beispiel Hüttenberg oder auch die Eulen Ludwigshafen, sehr viel besser aussehen, sehr viel konzentrierter den Kampf annehmen, was man bei Gummersbach im Angriff nicht behaupten kann.
Gummersbach gegen Lübeck nächste Woche, 17.05. 19 Uhr, könnte durchaus eine vorentscheidende Partie sein. Eine Partie haben wir noch. Da hat nämlich die HSG Wetzlar zu Hause gegen die Füchse Berlin mit 26-31 verloren und die Füchse Berlin haben ihren vierten Platz gefestigt. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Kieler sechs Minuspunkte Rückstand haben, die Füchse Berlin. Sie haben noch das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen vor sich und trotzdem haben sie sich jetzt ein wirklich gutes Polster angefressen, um den vierten Platz zu verteidigen.
Genau, und das ist ganz, ganz wichtig, zumal sie danach noch ein Spiel haben gegen Hannover Burgdorf, was auch nicht einfach sein wird, auch wenn sie zu Hause spielen. Das ist für Hannover Burgdorf sind auswärts jetzt nicht so stark wie zu Hause, aber trotzdem, die Füchse haben sich gefangen, nachdem sie Anfang des Jahres wirklich große Probleme hatten, auch unter dem anderen den Abschied geleitet haben von Peter Nenadic, der ja gegangen ist vor der Saison oder beziehungsweise nach der Hinrunde zur Westprem. Und jetzt haben die Füchse sich fangen können, haben sehr gut agieren können, jetzt hier in Wetzlar mit einem sehr, sehr starken Hans Lindberg und einem sehr, sehr starken Steffen Feeth, die beide am Ende 9 Tore hatten und somit schon mal 18 von 31 Tore werfen konnten. Und das war am Ende der sehr entscheidende Faktor für die beiden und auch für die Füchse Berlin, die einen okayen Torhüter hinten drin hat mit Silvio Heinefeld, am Ende 7 Paradequote von 27%. Peter Stochel, der auch später reinkam, konnte nicht viel mehr da machen, nur eine Parade bei einer Quote von 13%, während auf Seiten der Wetzlarer Benjamin Buric ganz stark bei 11 Paradequote von 31% und auch Till Klimke, der am Ende noch reinkam, 2 Paradequote von 50%. Konnten nicht dafür sorgen, dass die Wetzlarer dass vielleicht das Spiel gewinnen konnten, dass sie näher rankommen konnten, weil sie gerade gegen die sehr, sehr gute Abwehr der Füchse doch einige Probleme hatten, zumal auch Yannick Kohlbacher gefehlt hat. Der Yannick Kohlbacher hat sich ja nach dem Final Four operieren lassen am Ellbogen, hat dort einige freie Gelenke entfernen lassen. Der fehlt natürlich dieser Mannschaft, der war ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen und wird auch nie wieder für Wetzlar spielen, da ja nach der Saison zur Rhein-Neckar Löwen wechseln wird. Das ist für die Mannschaft sehr, sehr schade, aber da sie sicher stehen, ist es für sie auch nicht so schlimm. Sie haben versucht, dagegen zu halten, haben das wirklich über lange Distanz wirklich gut schaffen können. Am Ende hat es einfach die Qualität durchgesetzt. Die Füchse waren einfach die besseren Mannschaften. Christian Börnsen und Steffen Carvo haben auch bei Seiten der Wetzlar am besten getroffen, jeweils 5 Treffer dort. Aber am Ende haben die Füchse das souverän gewonnen in der Leistung von der Spitzenmannschaft und sind auf einem sehr, sehr guten Weg, sich Platz 4 zu sichern. Vielleicht ist dort sogar noch mehr drin. Das muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall, Platz 4 sollte im Rahmen der Möglichkeiten sein. Und wenn man mal guckt, sie haben nur einen Minuspunkt weniger als die Flensburg-Handewitter auf Platz 2. Also von daher ist noch einiges möglich, zumal auch so zwei Spiele weniger da sind, aber wie gesagt, das Heimspiel jetzt oder das Heimspiel jetzt gegen die Rhein-Neckar Löwen wird kein einfaches werden. Mal gucken, ob sie vielleicht dort so mal noch raschen können und vielleicht nochmal den Meisterkampf spannend machen können.
Wir werden das sehen in den nächsten Tagen und Wochen und werden euch natürlich hier in der Sportshow auf meinsportradio.de darüber berichten. Das war Sebastian Mühlenhof, unser Handballexperte, mit den Ergebnissen vom gestrigen Donnerstag. 5 Spiele gab es, 2 absolute Spitzenspiele und der THW Kiel könnte sein, dass die das internationale Geschäft verpassen. Danke, Sebastian.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.